Eine Sache, die immer wahnsinnig ätzend ist, aber um die ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist eure Zeit. Ich meine, das ist das allergrößte und wichtigste, was wir haben. Die Zeit und die Aufmerksamkeit. Es gibt etwas, ich würde es nicht als neu bezeichnen, aber es ist der Deutsche Podcastpreis. Und wir würden sehr, sehr, sehr gerne, dass ihr für uns abstimmt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, vielleicht sogar liebt, vielleicht andere Gefühle dazu habt und sagt, ja, es ist 5 Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur 3, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren. Weißt du, was ich letztens gedacht habe? Wenn du heute die Version von dir triffst, die das erste Mal Sex hatte, würdest du doch mit 100%iger Sicherheit denken, ey, das ist verboten, dass du Sex hattest in dem Alter.
Wieso hat mit dir jemals jemand geschlafen?
Nein, noch nicht mal das, aber du bist viel zu jung, um irgendwie deinen Lachs irgendwo reinzustecken.
Ich war volljährig.
Du warst volljährig?
Ja, ich war erst volljährig.
Ja, aber manche sind halt 14, ich war 16.
Ja, genau. Aber mit 16 darf man schon Sex haben.
Ja, man darf Sex haben. Man darf auch mit 14 Sex haben, wenn man ja das entsprechende Alter mit dem Partner einhält, ne? Wenn der über 64 ist. Aber ich dachte das letztens, wenn du deine Version treffen würdest, die das erste Mal Sex hätte, und du so quasi da drüber guckst und sagst, ganz schön früh, Bengel. Aber gut, du hattest mit 18, ne?
Ich hatte nicht den Gedanken, ganz schön früh, Bengel, aber ich glaube, ich würde mich angucken, würde genau denken, mit dir schläft jemand freiwillig, wenn ich mich heute angeguckt habe. Also ich sah jetzt nicht hässlich aus, aber ich war, auch wenn ich schon 18 war, habe ich mich zumindest auch immer gefühlt wie ein kleines Kind, wie so ein kleiner Bubi.
Aber würdest du bei dir selber dann so ein Cockhold machen, dass du da am Bettrand stehst und zuguckst?
Mir selber?
Ja, dir selber und deiner ersten Freundin, oder hätte das was Perverses?
Würde ich auf jeden Fall.
Also wäre mal interessant, wie man sich so angestellt hätte und wie man dann so Tipps geben würde, kipp mal ein bisschen mehr das Becken rein.
Würde ich mir dabei einen runterholen?
Das ist die Frage.
Wahrscheinlich schon.
Würdest du dir dabei einen runterholen wie deine jetzige Frau mit ihrem vorherigen Partner?
Nein, natürlich nicht.
Aber könntest du das cockhold-mäßig angucken oder hättest du da Eifersuchtsgefühle?
Sie reagiert immer sehr eifersüchtig drauf, wenn ich diesen Ex-Freund erwähne.
Warum? Du müsstest doch dann, wenn...
Ja,
dann
weiß ich auch nicht. Ich mache mir da manchmal so einen Scherz draus.
Retrograde Eifersucht, da gibt es auch ein Fachwort.
Ah, okay, wusste ich nicht, weil der immer ja, wie gesagt, so zugehackt ist. Ja, was total in Ordnung ist, aber das passt überhaupt gar nicht zu meiner jetzigen Frau.
Aber hä? Sie war doch mit dem zusammen.
Ja, genau.
Hä? Jetzt mal so ein Klischee beiseite. Warum macht das was mit Menschen, wenn er so zutätig
ist? Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem, meine Frau ist jetzt keine Person, wo ich sagen würde, hey, die sucht sich einen Typen aus, der komplett tätowiert ist. Also die Art passt einfach nicht zu ihr, wenn man sich allein äußerlich die nebeneinander vorstellt. Und das Thema, wenn ich das anspreche, da reagiert sie dann immer allergisch drauf. Ich glaube, ich habe es auch mal hier im Podcast angesprochen. Sie meinte, wieso hast du das denn erzählt? Ich will nicht, dass du das erzählst. Und jetzt erzähle ich schon wieder.
Wie, was erzählst du? Dass er so...
Dass sie einen Freund hatte, der mal so zugehackt war. Das findest du nicht gut.
Ganz ehrlich, ich hatte schon mit etlichen Frauen zu tun, die super tätowiert waren.
Ja.
Und manchmal fand ich es gut, manchmal nicht so. Aber es hatte nicht so viel mit den Tattoos zu tun.
Überhaupt nicht, nein, gar nicht, null.
Also manchmal, finde ich, macht das so ein richtiges Kunstwerk aus dem Menschen. Wenn das richtig schöne Tattoos sind und so Full Sleeves und... Aber, was ein bisschen komisch ist, die Haut fühlt sich ja meistens ein bisschen anders an, wenn jemand tätowiert ist. Ne? Mhm. Also nicht bei allen, aber bei manchen. Und es ist ein bisschen so rauer vom Gefühl her. Das kann sich schon manchmal ein bisschen komisch anfühlen.
Okay.
Aber man kann die Füße total weich kriegen, wenn man die da dran schubbert.
Mhm. Schön. Aber nochmal zurück zu der Freundin. Ich habe heute zufällig, ich weiß auch nicht, ich bin heute mit dem Auto hierher gefahren und bin irgendwie über die Autobahn so ein Stück gefahren und musste an meine erste Freundin denken, zu der ich auch immer über so eine ähnliche Strecke gefahren bin. Zumindest hat mich die Autobahn und dieses Dunkle, diese Herbstnacht daran erinnert, wie ich damals auch als junger Mann zu meiner ersten Freundin eigentlich immer nur hingefahren bin.
Um zu bimsen.
Um so bimsen. Das war ja. So, dieses Gefühl kam dann im Auto wieder auf.
Wie man schon so notgeil im Auto war.
Und weißt du, was das Schlimme war? Es kam das Gefühl im Auto auf, ach, wie gern würde ich mal wieder zu der hinfahren. Ach, verdammt, die ist ja schon tot.
Oh Gott, oh Gott.
Und das war so ein Moment, wo ich mich kurz geschüttelt habe und dachte, das war eine schöne Erinnerung, weil ich saß am Auto, es hat sich irgendwie so wie, ah, es ist wie früher, die Lichter der anderen Autos leuchten, das hat so ein bisschen geregnet oder ich weiß gar nicht. Es war auf jeden Fall Herbststimmung und ich fahre wieder zu ihr. Ach nee, fahre ich ja doch nicht. Und selbst wenn ich wollen würde, würde es nicht gehen. Und es war so ein weirdes Gefühl aus angenehm und sehr unangenehm zugleich. Und sehr schade irgendwie auch.
Ich habe heute übrigens ein Thema mitgebracht. Und zwar hat jeder eine zweite Chance verdient. Und ja. Es geht nicht um mich. Sondern eine gute Bekannte hat mich neulich angerufen.
Ja.
Wir sind so ein bisschen in den Schnacken gekommen. Und irgendwann meinte sie, ja, ich wohne jetzt auch gerade nicht mehr in meiner Wohnung. Ich wohne in einer Airbnb-Wohnung und da weiß man immer schon, okay, erzähl, was ist mit deinem Partner los? Und es war so, die hat gearbeitet, ihr Freund hat auch gearbeitet, mit dem ist sie schon 5 Jahre zusammen, die waren beide im Homeoffice und dann hat so eine Insta-Nachricht auf ihrem Handy.
Insta-Nachricht?
Ja.
Instagram?
Die hat Push-Nachrichten auf ihrem Handy. Das ist schon der erste Fehler, ne? Das muss man einfach sagen.
Ja.
Push-Nachrichten auf dem Handy haben, da ist eigentlich das Leben vorbei.
Ja.
Auf jeden Fall ist diese Nachricht dann aufgeploppt und dann war es eine Frau und die meinte so, hey, ich kenne deinen Mann.
Mhm.
Da denkt man erstmal, macht der nichts, ich auch.
Aber auf Instagram ist schon sehr verdächtig.
Das Zweite, was sie geschrieben hat, war, der hat mich gerade auf eine kleine Reise eingeladen.
What?
Und sie wusste, dass ihr Mann jetzt auf Dienstreise ist und nach Kopenhagen fliegt.
Mhm.
Und sie wurde auch gefragt, ob sie mitkommen will, hatte aber zu viel zu tun und er scheint dann sie gefragt zu haben.
Ja, ganz unverfänglich ist das doch erstmal.
Kann man ja eigentlich mal unter Freunden so eine Reise machen, ne? Und dann war das Dritte so, und ich weiß, wie es in eurer Wohnung aussieht.
Mhm. Warum hat die sich eigentlich so vorsichtig rangetastet mit ihren komischen Fragen?
Naja, beziehungsweise mit ihren Informationen. Und dann war sie so, ja, weißt du? Und dann meinte sie, hey, es gibt einen Fernseher hinten bei eurer Couchlandschaft, der fährt raus. Also er fährt hoch und runter. Und sowas kannst du eigentlich nur wissen, wenn du schon mal in der Wohnung warst. Und die waren da wahrscheinlich nicht, um irgendwie die Briefmarkensammlung neu zu sortieren.
Aber die Person scheint ja ein krasses Bedürfnis gehabt zu haben, wirklich valide zu machen, dass sie dort schon mal war. Was auch immer sie gleich als Nächstes rausrücken wird.
Weißt du, was sie dann gemacht hat? Die Bekannte von mir?
Nee.
Was hättest du gemacht in der Situation?
Ich hätte erstmal abgewartet und weiter Fragen gestellt, warum und woher sie diese Informationen hat.
Mhm.
Und was hat deine Bekannte gemacht?
Insta-Live-Call?
Ach, nein, für alle oder nur für die beiden?
Die beiden.
Also ich dachte so.
Und dann hat sie angefangen, mit der zu telefonieren und ist dann irgendwann zu ihrem Freund rüber auf die Couch und meinte, kennst du die Frau? Und er so, nö, die habe ich noch nie gesehen. Sie hat halt erzählt, dass sie mit ihm schon öfter auf Dienstreisen war, dass sie was miteinander hatten, dass sie auch schon was in der Wohnung miteinander hatten und dass sie einfach eine Affäre seit 1,5 Jahren nebenbei führen.
Ja.
Und sie geht zu ihm rüber, fragt ihn, kennst du diese Frau? Und er meint so, nein, die habe ich noch nie gesehen. Scheint irgendeine Verrückte zu sein.
Mhm.
Ey, wie dumm kann man als Typ sein, an dem Punkt irgendwas zu leugnen? Da verlierst du ja dein letztes bisschen Restkredibilität.
Es sei denn, er hat es gehofft, dass er die Lüge in irgendeiner Form weiter konstruieren kann.
Und sie meinte dann so, ja, dann und dann waren wir doch da und da. Und sie konnte es im Kalender rückdatieren, dass er dann wirklich dort war auf Dienstag. Es war dann irgendwo in Schweden, dass er da war. Und sie war dann mit, konnte auch genau beschreiben, wie es war. Und er so, nee, das scheint eine total Verrückte zu sein. Die scheint sich gegenüber eine Wohnung genommen zu haben, kann hier in die Wohnung reingucken, vielleicht hat sie über einen Terminkalender gehackt. Also er hat sich immer weiter verstrickt.
Nein.
So, doch. Also so richtig dumm auch. Und dann meinte sie, ja, okay, danke für den Anruf und danke, ich bin ja auch überhaupt nicht böse. Das passiert, du wusstest anscheinend
nichts davon. Also deine Bekannte war der Frau nicht böse?
Nee.
Okay.
Eigentlich eine krasse Vernunftreaktion. Ich glaube nämlich, wenn sie richtig gefühlt hätte, dann wäre sie ja auch böse gewesen.
Klar.
Weil die muss ja mitgekriegt haben, wenn sie in die Wohnung gekommen ist, dass der Typ vergeben ist, weil es eine Wohnung, wo ein Pärchen wohnt. Da musst du wirklich blind sein. Verbinde mir bitte die Augen. Ich möchte nichts in der Wohnung sehen.
Wobei ich mich gerade frage, wenn du eine Freundin hättest und mit der 1-2 Jahre zusammen wärst, würde man merken, dass da noch jemand lebt, wenn die bei dir eingezogen ist?
Oder also ich würde schon sagen, dass man sehen würde, dass eine Frau in der Wohnung lebt.
Okay.
Selbst wenn ich längere Affären habe, sieht man das bei mir im Bad, weil dann gibt es so eine Schublade, wo so kleine Sachen drin sind.
Ja gut, eine Schublade macht man ja nicht als erstes auf unbedingt.
Ja gut, aber
würde
als,
man das
als guter Besuch,
ja?
Das allererste, was du machst, wenn du im Bad alleine bist, die ganzen Schubladen auf und guckst, was
genau. Das
habe ich bei euch immer gemacht.
Ja, klar.
Nein, ey, mach das safe, ganz, ganz viele.
Ja, ich mache das zum Beispiel.
Also, ja, siehst du.
Ich mache keine Schubladen auf, aber ich habe das von meiner Mutter, die hat immer total bescheuerte, unmögliche Eigenschaft, in fremden Wohnungen Sachen anfassen, so, die in Regalen drin stehen und so rausziehen und so.
Boah, hasse ich.
Ja, ich mach's auch nicht mehr, aber ich hab's früher auch, und ich wusste nicht, woher ich das habe, und meine Mutter hat das auch mal gemacht. Und wenn die bei uns zu Hause ist, gut, bei uns gibt's nicht mehr so viel, aber die hat auch immer so Sachen genommen, und mein Bruder hat es auch. Mein Bruder,
ja.
Und der hat eine noch bescheuerte Angewohnheit. Das erste, was er macht, wenn er reinkommt, ist den Kühlschrank auf, also das ist eigentlich das Unding überhaupt, beim fremden Kühlschrank auf, gucken, was es zu essen gibt. Aha. So ein abfälliges Nicken und die Kühlschranke wieder zuzumachen. Bevor die Frage kommt, hast du Hunger oder Durst?
Ja gut, er fühlt sich wie zu Hause. Ne?
Ja, ist vielleicht auch ein positives Zeichen. Ne?
Ja. Sie wusste auf jeden Fall, dass da eine andere Frau wohnt und dass der Typ vergeben sein muss.
Ja.
Und sie war ihr trotzdem nicht böse. Und da dachte ich an dem Punkt, weißt du, was dir gerade fehlt? Deine fucking Wut, Alter. Wo ist die? Also ohne Wut kannst du dich einfach nicht trennen, wenn du immer so bist, hey, ich verstehe dich. Ist alles gut, lass uns einfach darüber reden und das klären. Der Typ leugnet alles und tut so, als ob die Frau eine Verrückte ist. Die Frau hat einfach alles schwarz auf weiß, aber hat eine Affäre anderthalb Jahre mit einem Typen geführt.
So lange?
Anderthalb Jahre, der ganz offensichtlich in der Beziehung ist. Findest du es krasser, wenn man so anderthalb Jahre hinterm Rücken irgendwie eine Affäre führt oder einmal in der Disco irgendwie so einen besoffenen Bims? Gibt es da einen Unterschied für dich?
Ja, klar. Also gerade der besoffene Bims ist weit krasser zu entschuldigen. Aber ich finde, ja,
ist schon weniger schlimm.
Weniger schlimm. Es stellt sich halt irgendwann die Frage, trägst du mit Verantwortung, wenn du jemanden kennenlernst und dann irgendwann feststellt, der ist in einer Beziehung. Am Anfang kann man auch sagen, ja, wusste ich nicht und das läuft ja alles auf der Basis, wir sind beide Single und wollen uns kennenlernen. Und wenn sowas aber anderthalb Jahre geht, ich glaube, ab einem bestimmten Moment kippt es, dass beide die Verantwortung tragen. Und ich frage mich immer, wann ist die Verantwortung? Also bei dieser anderthalb Jahre Beziehung, also so
schon spät, lange.
Ist viel zu lange, schon lange überschritten. Ist schon lange faules Ei.
Ja,
also eigentlich. Ich denke so nach, ja, wenn die ersten Anzeichen kommen, wo man sich nicht mehr selbst belügen kann, dass diese Wohnung oder dass die Person eine Beziehung führt, glaube ich, sollte man die Karten auf den Tisch packen. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, mit der weiter eine Affäre zu führen, dann muss man auch mit den, also muss man gar nichts, man muss gar nichts. Aber
mit den karmischen Konsequenzen rechnen.
Dann muss man die Moralkeule halt akzeptieren, die über einem schwingt.
Auf jeden Fall wusste sie das, sie war nicht sauer und sie war auch nicht sauer auf den Typen. Nein. Sie meinte einfach zu mir, ich wollte einfach nur, dass er sich entschuldigt und dann hätten wir alles vergessen.
Nein.
Und da dachte ich, wow, du stehst ganz schön neben dir.
Oder ganz schön hinter ihm. Oder in einer ganz schönen Abhängigkeit.
Also entweder in einer totalen Abhängigkeit oder gar nicht so richtig bei ihren Gefühlen, weil... Wie kannst du nach so kurzer Zeit, wenn ein Typ dich anderthalb Jahre verarscht, also für mich ganz persönlich ist es Verarschung, wenn er anderthalb Jahre einfach eine Affäre nebenbei führt und ihr so intim seid, dass ihr eine Wohnung teilt, dass ihr ein Leben teilt, dass sie sich auch ein Leben aufbauen wollten mit Kindern und Heirat und all das war in Planung. Auf was baust du da? Und da zu sagen, hey, wenn du dich entschuldigst, ist alles gut. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen soll. Also was sagst du dann? Weil was sie gar nicht gebrauchen konnte in dem Moment, war jemand, der sagt so, ey, da brauchst du mal ein bisschen Wutenergie von dir. Mhm. Weil sie ist ja eh schon, innerlich war sie im Atomschutzbunker.
Ja.
Draußen ist alles explodiert und sie hat eigentlich nur durch so ein kleines Sprachrohr rausgesprochen, alles ist okay, ich mach wieder auf, wenn du dich entschuldigst. Okay, es tut mir leid, ich habe anderthalb Jahre eine Affäre geführt und war mit den Frauen immer auf Dienstreise. Und ja, es war ziemlich geil und ich hätte es auch weitergemacht, wenn du das nicht entdeckt hättest.
Die ganze Nummer hat ja auch eine Skurrilität angenommen, auch aufgrund dieser Instagram und Insta-Live. Also vielleicht war sie in dem Moment auch so einfach so perplex, dass sie gar nicht anders darauf reagieren konnte.
Eigentlich hat sie schon geil reagiert und das ist auch eine sehr, sehr clevere...
Das passt auch nämlich gar nicht zusammen, dass sie so clever reagiert hat und dann aber gar keine Wut zeigt.
Ja, und sie ist auch sofort ausgezogen, ne? Also hat direkt gesagt, ja, okay, ich gehe in eine andere Wohnung.
Okay.
Also sie hat eigentlich alles gemacht auf der Handlungsebene, aber auf der verbalen Ebene hat sie gesagt, wenn du dich entschuldigst, dann ist alles gut. Und da kann ich mir vorstellen, dass ihr das so existenziell in dem Moment die Füße unter dem Boden weggerissen hat, dass sie gesagt hat, ich möchte eigentlich mein altes Leben nicht aufgeben. Aber du hast ja dein altes Leben in dem Moment nicht mehr. Selbst wenn er sich entschuldigt, bang. Und sie meinte auch, sie hat ihm die ganze Zeit auch angeboten, hey, wir können auch eine offene Beziehung führen.
Währenddessen schon, während dieser...
Während der Beziehung hat sie gesagt, hey, wenn dir das besser taugt, also nee, ich kann dich nicht mit niemandem teilen. Aber ich kann mich auf jeden Fall ganz gut teilen. Damit habe ich gar kein Problem.
Achso, er wollte eine einseitige. Ah, verstehe. Sie wollte auch eine offene Beziehung werden.
Nee, sie hätte damit kein Problem gehabt. Sie meinte, das ist Sex und das kann man mit anderen haben. Aber was sie natürlich stört, ist die Unaufrichtigkeit.
Klar.
Und das kann ich 100% verstehen. Und ich frage mich, ob ich jeder... Unterstützung geben kann für sich, einen guten Weg zu finden, oder ist das einfach nicht meine Aufgabe?
Wie gut bist du denn mit der befreundet?
Also es ist eine gute Bekannte, würde ich sagen. Also wir kennen uns auch noch nicht so lange und so.
Ach so. Okay. Aber du kannst ja nicht beiseite stehen.
Hör auf.
Ja, wer weiß, wer weiß.
Nein. Nein.
Auf jeden Fall.
Ich finde das, ey, ganz ehrlich, du Widerling.
Ja, naja.
Das bist wieder typisch du, das ist die Spinne, ne? Die lauernde. Kannst du ihr da nicht ein bisschen unter die Arme greifen, so ein bisschen tiefer? Nein, Mann. Das steht überhaupt gerade nicht an. Und das finde ich auch nicht ehrenvoll. Eine Frau, die in Not ist, die ist ja wirklich emotional in Not. Hey, ganz ehrlich, eine Frau an dem Punkt.
Niemals würdest du Hand anlegen.
Auf jeden Fall, du kannst da sicher sein, dass eine Frau, die an dem Punkt emotional ist, wenn die jetzt einen guten Tröster kriegt, ja, die fischt auf jeden Fall unter ihrem normalen Niveau. Ja.
Die
ist auf jeden Fall.
Tröster da draußen aufgepasst.
Es gibt wieder was zu tun. Euer Mitgefühl wird gebraucht unter der 0800.
Ich glaube, die ganzen Tröster haben unter sich so einen Geheimcode, so ein Bat-Signal.
Prenzlauer Berg hat wieder was stattgefunden.
Geht dann unten im Keller der Radiofunker an. Es ist wieder soweit, wir haben wieder einen im Netz.
Die geht doch bestimmt in die nächsten Tage in eine Bar trinken. Leute, macht euch bereit.
Also ich finde erstaunlich, wie Kalkül sie scheinbar dann doch reagiert hat. Also der ganze Prozess, also auch wie die Affäre das aufgearbeitet hat, indem sie erst so schon fast True Crime-mäßig irgendwie den Tatort beschrieben hat und sie dann auch auf die Idee gekommen ist, hey, wir machen Insta-Live, dann den Mann damit konfrontiert, dass alles so rational durchexerziert wurde und am Ende sie sich sehr unemotional scheinbar auch getrennt hat. Also da sind mir eindeutig zu wenig Emotionen im Spiel.
Ey, wir sollten mal so einen Podcast machen, wo so nur so Abfuck-Betrüger-Geschichten sind. Ja, total.
Und?
Also sie war überhaupt nicht, ich glaube, sie war in dem Moment so geschockt, dass sie eigentlich gar nicht bei dem Gefühl war. Und das passiert ja oft, wenn eine Situation uns so krass den Boden unter den Füßen wegreißt,
ja,
dann ist es sehr, sehr schwer, da beim Gefühl zu bleiben, bei seinem eigenen und nicht irgendwie an einen sicheren Ort zu gehen, wo uns nichts mehr erreicht.
Oder war es vielleicht sogar schon so, dass sie sich auch emotional schon abgekapselt hat? Das frage ich mich halt die ganze Zeit.
Ja, geht das innerhalb von 12 Stunden?
Nein, nicht innerhalb von 12 Stunden, ob sie schon die ganze Zeit auch schon sich nicht sicher war, ob dieser Typ der Richtige für sie ist. Also, dass sie emotional gar nicht mehr bei ihm war. Weil es ist schon sehr irritierend, dass sie überhaupt gar nicht reagiert hat darauf, sondern es ist wirklich, hey, okay, dann ziehe ich jetzt aus. Dass sie vielleicht schon vor einem halben Jahr gedacht hatte, hey, das ist ja nicht mehr das Richtige zwischen uns.
Mm-mm. Sie war total in love.
Ah, sie war total in love.
Und wollte eine Zukunft mit dem aufbauen.
Hat denn der Typ versucht, um sie zu kämpfen danach?
Ja, ein bisschen. Also er hat gesagt, du, ich war das nicht, das ist eine Verrückte.
das war seine Art zu kämpfen dabei.
Ich möchte, dass das Leben weitergeht. Du, ich tippe mal, dass der auch schon ein bisschen einen Dreher im Kopf hatte. Mhm. Also du lügst so nicht, wenn du nicht ein pathologischer Lügner bist, ja, eigentlich. Also es gibt ja Leute, die sind dann so krasse pathologische Lügner,
ja,
dass sie sich selber in ihren Lügen so tief verheddern, dass sie gar nicht mehr wissen, dass sie lügen.
Oder dass sie die Lüge als Wahrheit glauben. Also ich hatte,
ja, genau.
Also ich hatte bei mir in der Jugendhilfe mal ein Mädchen, das war wirklich faszinierend. Ich habe es auch lange nicht kapiert. Und die hat uns sonst lange an der Nase rumgeführt. Die hat einfach die Lüge für sich selber als Wahrheit wahrgenommen. Und deswegen war sie für sie auch nicht eine Lüge. Und sie konnte nie diesen Schritt machen und Sachen zugeben, weil sie sich dann, glaube ich, selbst verloren hätte. Und so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das, glaube ich, es ging jetzt zu weit, es dem Typen zuzuschreiben, dass es vielleicht auch so gewesen wäre. Aber ich frage mich schon, was bei Menschen passiert, die in so einer Situation anscheinend aufrichtig der Lüge bezichtigt werden und dann eigentlich gar keine andere Wahl mehr haben, zu sagen, okay, alle Tatsachen liegen hier vor mir, ich kann eigentlich nichts mehr machen und trotzdem dabei bleiben.
Ja, nicht selten haben so eine Menschen schon ganz, ganz früh angefangen, diesen Weg für sich zu suchen, dass sie eine Kindheit hatten, wo sie gemerkt haben, hier gibt es eine Lebenssituation, da komme ich fast nur mit Lügen raus oder da schaffe ich mir mit Lügen eine Freiheit, die ich sonst nicht habe und die Lebenssituation ist sonst so unerträglich, dass sie es nicht anders kann. Mhm. Also sowas kann dafür sorgen, dass jemand zum pathologischen Lügner wird. Und sie meinte auch, mit ihm, das war die beste Beziehung. Der hat sie auf Händen getragen, der war ein richtig cooler Freund, der hat richtig tiefe Gespräche mit ihm gehabt. Er war zu ihr grandios, so hat sie es gesagt. Und auf der anderen Seite hat er das gemacht. Und darum die Frage, hat jeder eine zweite Chance verdient?
Würde sie ihm eine zweite Chance geben?
Wenn er sich entschuldigt, easy peasy.
Ach, immer noch?
Ja.
Ich würde sagen, ja.
Also, aber was wäre dafür notwendig, dass man sagt, hey, hier können wir nochmal ansetzen, weil wenn er immer noch weiter das leugnet und sagt einfach, das ist eine Verrückte, weil dann gibst du ihm ja das Signal, du kommst mit deinen Lügen durch und du brauchst bei mir nicht ehrlich sein. Und das Problem ist ja auch da, dann macht er nie die Erfahrung, was passiert, wenn ich aufhöre zu lügen, weil was er eigentlich glaubt ist, wenn ich aufhöre zu lügen, dann bricht meine ganze feine Welt, die ich mir aufgebaut habe, zusammen.
Ja.
Und ich bin einsam und ich bin allein, was er eh die ganze Zeit ist, weil er sich in seinen Lügen verstrickt hat.
Ja, für mich wäre das Wichtigste, dass die Parameter alle auf den Tisch kommen und alle geklärt werden.
Also gut, gehen wir mal davon aus, dass er nicht nur diese Affäre hatte, genau, über anderthalb Jahre, sondern dass er immer alles gleich
gedeckelt hat mit irgendwelchen Lügengeschichten.
Beziehungsweise, dass er so, sagen wir mal so grob 40, 50 Affären nebenbei hatte.
So viele?
Dran. Ja. So ein richtig pathologischer Lügner schafft das. Also ich weiß ja nicht, in welchem Beruf er unterwegs war, aber...
Zuhälter.
Nein, also in welchen Berufen ist das möglich? Fernfahrer. Nein.
Ja, auf jeden Fall Fernfahrer, weil die weibliche Fernfahrerquote auch so hoch ist.
Beratung, kann das möglich sein, mhm, wenn du ein großes Team hast, beziehungsweise wenn du viele Firmen im Mittelstand berätst?
Chefarzt schafft es auch.
Ein Kumpel von mir ist Arzt, der schafft es auf jeden Fall. Du.
Ich müsste hier mal Hand anlegen. Der holt sich auch jedes Mal die Legitimation.
Nein, aber du darfst nicht während die,
nein,
Frauen deine Patientinnen sind, aber danach.
Man kann das ja auch sprachlich trennen. So, wir sind, jetzt sind wir wieder im Patientenverhältnis.
Du wartest vor dem Krankenhaus, du sagst noch als Arzt, tschüss, dann ziehst du dich schnell um. Genau. Das muss schon mal ganz schnell gehen. Das ist so wie die Zauberkugel, wo du reingehst, deine Klamotten wechselst und dann wartest du vor dem Krankenhaus. Schön, Ihnen auch hier mal zu begegnen. Wer sind Sie? Ich habe Sie gerade noch drin operiert, aber ich bin jetzt in Zivil und hier darf ich auch Sachen, die ich drin nicht darf. Ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte einfach nach Hause.
Ja, aber 50, 40, 50, glaube ich, ist zu viel. Aber
ja, lass es zwar. Es ist,
ist auch egal,
die ab Zahl. Ab 5 spielt es auch nicht mehr so eine Rolle, ob er sich mit 5, nee, 10, 15. Gehen wir mal davon aus, dass er so einen hohen Bodycount hat. Würdest du dann sagen, es wäre gut, wenn er das alles auf den Tisch
hat?
Hey, ich muss dir noch was erzählen. Und die sind so schon morgens, die Sonne kommt hoch und so. Und ich muss dir noch was erzählen. So. Irgendwann ist man einfach nur noch taub, wie so ein Sack, der so auf dem Boden liegt, wo schon 12 Mal reingetreten wurde.
Ich frage mich dann aber auch, ob es überhaupt schlimmer wird für die Person, die betrogen wurde. Also ja, ab welcher Zahl ist, auch egal, ist dann so, es ist, der Schmerz wird ja dann nicht mehr.
Ey, natürlich nicht. Das ist auch das Interessante, ne? Das erste Mal tut es noch richtig weh, das erste rauszufinden, das zweite ist nur noch der halbe Schmerz. Ja. Das dritte Mal ist so wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Drittel vom Erstschmerz.
Und irgendwann wird es einfach nur noch interessant.
Irgendwann so, und wie hast du die kennengelernt?
Spannend. Also ich meine, interessant ist es auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ich ihm eine zweite Chance geben würde.
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich müsste mich ja da hineinversetzen, wenn meine Frau jetzt zum Beispiel mir
vor... Genau, stell dir vor, deine Frau hätte anderthalb Jahre hinter deinem Rücken und besonders freudig immer, wenn du auf Tour warst, eine Affäre geführt.
Genau, weil da wäre es ja gut möglich gewesen.
Und
die Kinder zur Mutter abgegeben.
Genau.
Das Haus für sich alleine.
Und dann mit dem Pferdeanhänger, mit den Fohlen auf einer Landstraße gedonnert.
Warum denn mit dem Pferdeanhänger?
Ja, weil sie den immer am Auto hat, auch wenn sie da keine Fohlen drin hat. Genau.
Das große Streitross ist da, wenn schon denn schon drin.
Genau. Und der Typ kontaktiert dich auf Insta und sagt, hey, ihr habt einen Fernseher, den man nicht rausfahren kann. Und du so, Bingo, du musst in meiner Wohnung.
Sherlock und ist wieder unterwegs.
Und ich war in eurem Kühlschrank. Ihr habt ein riesen Regal voller Koro. Fuck, er war wirklich da.
Also
anderthalb Jahre, Mann.
Schwer zu sagen. Ich würde mir wünschen, ich könnte es. Wenn es dann aber auch wirklich ehrlich passiert. Also die, wie gesagt, die Parameter müssten anstimmen. Es müsste
was erst sind mal, die Parameter?
Es müsste erstmal alles auf den Tisch, was passiert ist. Und dann müsste der Rahmen festgeklopft werden, wie man von hier aus weitergehen kann. Und wie würde ich den definieren, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Vielleicht gibt es ja da auch eine Öffnung, weil ich sage, hey, ich merke, du hast Bedürfnisse, die ich scheinbar nicht befriedigen kann und die ich auch nicht befriedigen möchte.
Nein, ich glaube daran gar nicht. Ich glaube, wenn das ein pathologischer Lügner ist.
Ja, okay, wir gehen davon aus, dass meine Frau auch eine pathologische Lügnerin ist in dem Szenario.
Wenn du anderthalb Jahre eine Affäre führst, ein Doppelleben führst, dann hast du auf jeden Fall pathologische Züge.
Das stimmt, ja.
Also da gibt es gar nicht so viel zu diskutieren. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass dir nichts fehlt im Außen, sondern dass dir was im Inneren fehlt. Dass er eine ganz, ganz krasse Bindungsangst hat.
Vielleicht war es Liebe.
Mit der anderen?
Mhm.
Und dann gäbe es nicht die Möglichkeit zu sagen, hey du, ich habe mich verliebt.
Ja, aber es ist dann irgendwie, wir sind da irgendwie so reingeraten. Und
reingerutscht.
Wir sind da nicht mehr rausgekommen. Okay. Und es fühlte sich so gut an und aber auch so falsch zugleich. Und der ganze Zauber wäre verflogen, hätte ich es ausgesprochen.
Okay, ich habe ja gerade gefragt, was wären die Parameter? Und ich glaube, eine Sache haben wir nicht so richtig abgeschlossen. Ich habe mich gefragt, was braucht es, damit wir als Freunde wieder mehr zusammenfinden, weil...
Harter Cut jetzt hier.
Ich weiß. Also war die ganze Zeit nur Vorgeplänke für das.
Das war das Vorspiel.
Für eine zweite Chance.
Mhm.
Also ich würde ja nicht sagen, ich habe dich ja nicht betrogen oder so.
Nee.
Und du hast mich nicht betrogen, aber auf eine ganz bestimmte Art haben wir uns beide vielleicht betrogen gefühlt. Also ich zumindest ein bisschen. Aber ich habe mich am Ende selbst betrogen. Weil ich habe noch öfter darüber nachgedacht, was so in den letzten Monaten passiert ist zwischen uns und was ich tatsächlich einfach versäumt habe. Und ab einem bestimmten Punkt wurde es immer und immer und immer schwerer, ist mich zu offenbaren.
Hm, ja.
Wie geht's mir eigentlich? Und wie geht's mir eigentlich damit, dass wir gerade nicht so viel Kontakt haben? Und irgendwann kam dann so eine Stimme in meinem Kopf, die hat gesagt, ach, interessiert ihr noch eh nicht. was macht der eigentlich gerade wieder? Ist doch bestimmt zu Hause und faulenzt.
Genau. Das ist, was ich den ganzen Tag mache.
Irgendwann kam eine Stimme, die eins mich abgewertet hat. So, ach, interessiert jetzt auch eh nicht so, ist nicht so wichtig. Dich abgewertet hat. Ah, ja, ja, du ist jetzt auch nicht so wichtig, ey, was der denkt oder was er fühlt oder bla. Und die wie so eine Art Erdhügel zwischen uns aufgebaut hat. Jeden Tag zwei Schüppchen. Und irgendwann habe ich dich hinter dem Erdhügel nicht mehr gesehen. Und es war so schwer für mich, über diesen Hügel zu gehen. Es war so, als ob das fast nicht mehr möglich war mit jedem Tag, der vergangen ist. Ein ganz, ganz merkwürdiger Prozess, den habe ich so noch nie erlebt. Ich glaube, so steigert man sich in Einsamkeit.
Ja, also ich kann aber auf der anderen Seite den Prozess auch ähnlich von meiner Seite beschreiben. Und damit meine ich nicht, dass du den alleine durchgegangen bist. Also ich kann auch sagen, es gab irgendwie so einen Punkt, und das ist circa ein halbes Jahr her, wo...
ist irgendwas passiert?
Bei mir?
Ja.
Wie du dir denken kannst, habe ich die letzte Woche sehr viel über vieles nachgedacht. Und ich habe schon eine Sache, die ich beschreiben kann, die immer wieder auftritt, die mich sehr hat in meinen Panzer zurückziehen lassen. Wenn ich so würde ich es nämlich beschreiben, sind diese regelmäßigen Einschläge, die immer näher kamen. Und es gab vor einem halben Jahr nochmal so einen Einschlag, und dieser Einschlag war gar nicht so heftig. Und mit Einschlag meine ich, dass du auf mich zukommst mit einer Unzufriedenheit, einer Unfairness, was auch immer, kann man ganz groß machen. Das war diesmal gar nicht so heftig. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, hä, warum passiert das gerade wieder? Ich fühle mich extrem unfair behandelt. Und ich merke auch, dass ich das gar nicht mehr ertrage. Und habe dann in dem Moment ganz viel über mich ergehen lassen und nicht auf mich selber aufgepasst, weil ich dachte, das wird schon wieder weggehen. Also wie so ein... Wie einer,
du hast es runtergeschluckt.
Ich habe es runtergeschluckt. Und ich hab in
dem Damit Moment, hast du auch unsere Freundschaft ein Stück weit geschluckt.
Genau, ich habe in dem Moment mich distanziert, und diese Distanz hast du ganz klar gespürt.
Und ich habe mich dann auch
distanziert. Und du distanziert. Hast dich dann auch, das war so ein richtiges, wie zwei bockige...
Ich glaube, es ist mehr als bockig, was dahinter steckt, ist, glaube ich, eher die Angst davor, verletzt zu werden.
Und trotzdem fand ich das Bild ganz gut. Der eine sagt, hör nö, dann ich auch nicht. Und man geht so Schritt für Schritt weiter weg, obwohl man ja eigentlich aufeinander zugehen müsste. Vielleicht ganz spannend, ich hatte ja eine Fortbildung zwischenzeitlich, und in dieser Fortbildung haben wir Aufstellungsarbeit gemacht. Und ich hatte in der...
Wo stand ich?
Ja, genau. Und ich hatte auch genau diesen Konflikt vor der ganzen Gruppe auch aufgestellt, aber verdeckt. Also es war eine verdeckte Aufstellung.
Ach, du musst es nicht sagen.
Ich musste nicht sagen, was es ist, sondern ich habe gesagt, es gibt ein Thema. War ganz spannend, und ich sollte mir Personen aus dieser Gruppe raussuchen, die ich aufstelle. Und das fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Es war so, und ich habe mir für das Problem jemanden ausgesucht, der sehr groß ist, sehr männlich, sehr stark, riesen krassen Bierbauch auch hat.
Das klingt überhaupt kein
Bier. Nee, eben, das war nicht. Aber der wirkte halt sehr präsent, so rede ich es mir im Nachhinein zurecht. Und für mich habe ich mir so eine mütterliche, die ist auch gerade das zweite Mal Mutter geworden, das Kind war auch dabei, das war dann, war ich, die hat mich dargestellt. Und es gab noch eine Person, die hat ein Thema dargestellt, was vielleicht noch nicht bekannt ist. Und als ich dann diese große, schwere Person, also im Sinne dann dich, obwohl das ist ja echt das Thema, also auch nicht genau du, sozusagen in den Raum leiten musste und ich die Schulter auf die aufgelegt habe, habe ich wirklich körperlich gespürt, wie diese Person angefangen hat zu zittern, und ich das Gefühl, ich lade ganz viel Energie auf die ab. Und habe die dann in den Raum verteilt und verschoben und habe mich dann irgendwo hingestellt und habe dieses Thema...
Warte mal ganz kurz, du hast die Person berührt?
Ja.
Und du hast deine Energie auf sie abgeladen, während der Berührung.
Na, es hat sich so angefühlt, als würde ich was ganz Schweres auf sie abladen. So haben sich meine Hände angefühlt. Und das Erstaunliche war, dass in der Aufstellung von mir und dir, obwohl ja keiner wusste, was es ist, diese Personen haben sich die ganze Zeit nicht so richtig zueinander gedreht, sondern standen die ganze Zeit so nebeneinander, so leicht, aber guckten beide das Thema an, um was es vielleicht noch gehen könnte. So wurde das benannt.
Und worum geht's noch?
Das wurde nicht aufgeklärt in dem Moment der Aufstellung. Das weiß ja auch keiner. Das wusste ich auch nicht, weil diese Person, die dieses Thema aufstellt, wusste es nicht. Ich wusste es nicht, aber es ist ein Element, was mit aufgestellt wird, was es vielleicht sein könnte. Und das hat sich so 10 Minuten lang gedreht. Und erst als, und ich meine, in der Aufstellungsarbeit stehen erstaunlicherweise alle irgendwann so halb im Kreis und gucken sich an. Das war für mich auch so self-fulfilling prophecy.
Bei jedem Thema?
Bei jedem Thema habe ich
das. Ja gut, aber ich meine, jedes Thema löst sich ja auch dadurch, dass man in Kontakt geht, genau, und in Beziehung geht.
Und als die Personen dann so standen und auch diese schwere Person und ich mich sozusagen diesem Thema, um was es vielleicht noch geht, zugewandt haben und gesagt haben, ja, so fühlt sich das jetzt gut an, weil die mussten sich ja auch alle in ihren Körper hineinfühlen. Es geht ja gar nicht um Beschreiben, was man verbal bespricht, sondern um wie man sich in dem Moment fühlt, habe ich mal gemerkt, damit fühle ich mich irgendwie nicht so richtig wohl.
Dass Leute sich um dein Thema kümmern.
Um das Thema, was auch immer es ist. ich kann es ja auch bis heute nicht sagen, aber jetzt, wo du das beschreibst, und um da wieder zurückzukommen auf deine Analogie mit dem Berg, der zwischen uns aufgebaut ist und diese Entfernung, die entstanden ist, beschreibt, würde ich mich trauen zu sagen, vielleicht war es auch das. Ist natürlich auch alles ein bisschen esoterisch.
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe jetzt nur verstanden, du hast irgendeine Aufstellungsarbeit gemacht, da standen Leute im Kreis, haben sich ein Thema angeguckt. Für mich hast du so einen richtigen Bär rausgesucht, der eine krasse Präsenz hatte und eine fette Bierplauze. Und alle standen ums Thema rum. Also was war's?
Wir beide haben uns nebeneinander gestellt und dieses eigentliche Thema angeguckt. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Und ich wusste bis heute jetzt nicht, was das Thema ist.
Okay, und ich habe den nächsten Schritt.
Vielleicht.
Mir fällt in letzter Zeit richtig schwer, dich anzugucken.
Ja, mir auch.
Mir fällt es krass schwer, dir in die Augen zu gucken, was mir normalerweise nicht so schwer fällt. Aber ich merke, dass ich innerlich dadurch den krassen Kontakt meide.
Ja.
Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber es ist auch so ein bisschen, manchmal, wenn ich dich sehe, als ob ich mich so weit entfernt habe, dass ein Fremder den Raum betritt. Also nicht ein Fremder, ich kenne dich ja jetzt schon Ewigkeiten, aber so, es gibt einen Anteil, der mir ein Stück weit fremd geworden ist. Und das ist mega merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und in mir sind so ein paar Ängste und Befürchtungen. Wir sind schon so lange zusammen, da frage ich mich manchmal, ob ich überleben würde, so in der Art und Weise, wie ich mein Leben führe, wenn wir nicht weitergehen. Und andererseits, ob es mir vielleicht auch gut tun würde, nicht zusammen weiterzugehen. Diese zwei Fragen habe ich die ganze Zeit in mir und ich möchte nicht aus einem Schutzmechanismus heraus sagen, mach's gut auf freundschaftlicher Ebene. Weißt du, ich will nicht aus einer Verletztheit heraus das machen. Und irgendwie fühle ich, ist da auch eine Verbindung zwischen uns, die ist irgendwie so unzerstörbar. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine krasse Unsicherheit einfach in mir. Und ich kann nicht sagen, ob die daraus entstanden ist, dass ich mich jetzt einfach die letzten Monate selber zurückgezogen habe und gesagt habe, du kannst mich mal. Also ob ich die erzeugt habe, aus der Angst verletzt zu werden und das Letzte, woran ich geglaubt habe, zu verlieren. Oder ob das real ist.
Ja, ich glaube schon, dass es real ist. Also weil ich es ja in gewisser Form auch selber auch spüre. Und ja selber auch aufgemacht habe. Also jeder scheint ja irgendwie Gründe zu finden oder zu haben, warum er sich gerade so distanziert hat von dem anderen. Für mich sind es diese Einschläge, die immer wieder gekommen sind und die mich, ich habe da auch mit jemandem drüber gesprochen, dass mich die schon in meiner auch Grundfesten erschüttern, wie ich auch Beziehung und Freundschaft führe. Und ich mich auch gefragt habe, ob ich da meine innere Wahrheit, wie ich eigentlich mit anderen umgehe, behaupte ich, und wie ich auch gerne möchte, wie ich mit mir umgegangen wird. Und ich habe das in keiner Freundschaft so erlebt. Ich habe natürlich auch viele nicht mehr, auch aus guten Gründen oder eben nicht so guten Gründen. Aber diese Einschläge, die so kommen und dieses Unsichere, also du hast letztes Mal auch gesagt, die Sicherheit bei dir ist das Unsichere. Das hat auch einen Vorteil, aber ich merke schon auch, dass es so in meinen Grundfesten mich ganz schön erschüttert hat und das letzte Mal schon so stark erschüttert hat, dass ich mich da, glaube ich, schon sehr weit zurückgezogen habe und nicht signalisiert habe, hey, hier ist gerade auch was zerbrochen oder ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Und ich will aber auch dir nicht den schwarzen Peter zuschieben. Das ist auch die ganze Sache, mit der ich mich die ganze Zeit auseinandersetze, weil ich habe mich natürlich auch die ganze Zeit gefragt, an welcher Stelle habe ich auch vielleicht versäumt, rechtzeitig ein Signal zu geben oder was ist mein Anteil an dem Ganzen. Aber mir fällt es echt schwer, in dem Freundschaftsprozess, außer dass ich mich zurückgezogen habe, aufgrund dessen zu sagen, ich habe mich hier an der und der Stelle falsch verhalten oder dich nicht aufgefangen oder so, weil ich habe ja letztes Mal auch den klaren Vorwurf gehört, dass in der Zeit dieses heftigen Prozesses, den du durchlaufen hast, ich nicht an deiner Seite war und dich nicht unterstützt habe.
War es ein Vorwurf oder ein Wunsch?
Ein Wunsch, ein Vorwurf. Ich habe es als Vorwurf gehört und das war wahrscheinlich
nur. Nur mal testen, ob es richtig angekommen ist.
Es kam als Vorwurf an.
Super.
Aber ich habe es auch als Wunsch natürlich verstanden.
Es war ein Wunsch, aber ein Wunsch, das Gefühl, wo ich, glaube ich, mit immer noch am meisten zu kämpfen habe, wo ich auf meiner Lernreise bin, ist Verletzlichkeit. Und es fiel mir einfach super schwer, das in letzter Zeit zu zeigen und eigentlich zu sagen, wie es mir wirklich geht und mich zu offenbaren.
Genau, da habe ich ja gesagt, dass ich hoffe, dass es da jemanden gibt neben mir, bei dem du es machen kannst. Und da meintest du, nein, das konnte ich, fiel mir auch sehr schwer zu glauben im Nachhinein.
Nicht in dem Maße, ne? Ich habe meine Familie, ich erzähle meiner Tochter alles. Nein, ich habe auch richtig gute Freunde, ne?
Ja.
Ich habe Menschen, ne, denen ich das erzählen kann, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sie mich auf der Ebene verstehen. Es ist immer so ein bisschen, dass so der Restkontakt fehlt. Als ob man sich an irgendeiner Stelle nicht berührt.
Bei anderen Freunden.
Ja.
Also, ja, das kann ich auch beschreiben.
Also es ist so.
Es ist immer ganz nett.
Irgendwas fehlt.
So beschreibe ich es auch immer.
Irgendwas fehlt. Ich weiß nicht, manchmal ist es der Humor, manchmal ist es der Aktionismus, aber am Ende ist es immer, dass jemand nicht mich 100% in meinen Gefühlen versteht. Ja. Also, oder fühlt. Ich glaube, das ist das, was letzten Endes immer fehlt, wenn irgendwas fehlt. Dass man merkt, egal welche Mühe du dir geben würdest, du weißt einfach nicht genau, wie ich mich fühle. Ich glaube, das ist das, was in der Freundschaft fehlt. Und manchmal ist es so, weil die Leute selber nicht so tief in ihre dunkelsten Räume geleuchtet haben. Manchmal ist es so, weil sie einfach die emotionale Kapazität nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber darum fehlt irgendwas. Und ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall eine Art, manchmal glaube ich, mit dir zu streiten, die sehr zerstörerisch ist. Nicht, weil sie laut ist. Also ich glaube, wir haben uns gar nicht laut gestritten. Nee. Oder weil ich dich so attackiere, sondern weil ich sehr viel anzweifle.
Ja, und weil du mir auch ganz oft signalisierst, ich möchte, dass du anders bist.
Ah, okay. Ich möchte, dass du anders bist.
Und
inwiefern?
Allein schon, du schlurfst hier rein und du bist so passiv und du bist in deiner Opferrolle. Also, oder du bist nicht so und so. Natürlich wünsche ich mir dann von dir auch, dass du anders bist manchmal. Oder wir sind letztens über die Straße gelaufen und dann hieß es, die Jacke, die du anhast, das sind so lauter kleine Abwertungen manchmal, die im Alltag stattfinden. Das sind so die kleinen Mini-Einschläge neben diesen großen Einschlägen.
Also, dass ich dich eigentlich nicht
ernst nehme und in dem, was ich bin, was ich kann, was ich mache und was ich tue. Und das ist das, was beim letzten Mal auch mich so krass, nicht nur auf geschäftlicher Ebene, sondern auch auf Freundschaftsebene krass verletzt hat. Irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, dann mach doch dein eigenes Ding. Dann zieh dich doch zurück und dann lasse ich dich jetzt in Ruhe und unterstütze dich auf der anderen Ebene. Aber ich hatte irgendwie krass die Schnauze voll. Und das habe ich nicht auskommuniziert. Ich habe es einfach in mich reingeschluckt und habe mir gedacht, dann mach doch. Und dann guck doch, wo du bleibst. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Das Ergebnis ist, dass du gespürt hast, dass ich mich distanziert habe. Mhm. Ich gespürt habe, dass du dich distanziert hast. Und eigentlich, dass sich jetzt aufgelöst hat in der Explosion mal wieder. Und da kann ich auch nicht leugnen, dass ich mit Sicherheit auch einen großen Anteil daran getragen habe, dass es jetzt dann so, also es geht ja immer nur zu zweit. Die Illusion, dass man in einer Beziehung, dass einer schuld ist, ist Quatsch.
Und wenn ich das jetzt so höre, tut es mir auch krass leid, also dass ich so mit dir umgegangen bin, weil das ist nicht mein Bild, was ich von dir habe. Ich glaube, die Abwertung hilft mir manchmal, dass es nicht ganz so weh tut, wenn ich dich eigentlich bräuchte und du nicht da bist. Und dann sage ich, ach, der Pisser braucht doch eh nicht den an der Seite. Und wenn ich dich dann so abwerte, dann muss ich das nicht fühlen, dass ich dich eigentlich gebraucht hätte und dass ich mich nicht getraut habe, das zu sagen.
Und trotzdem gibt es ja irgendeine Berechtigung dafür, dass du das nicht mehr so spürst und das ist ja auch legitim.
Ich glaube tatsächlich, wenn ich so richtig ehrlich zu mir bin, dann habe ich es einfach ein Stück zu lange runtergeschluckt. Vielleicht hast du es auch zu lange runtergeschluckt, das weiß ich nicht. Das musst du für dich entscheiden. Und dass man von hier aus gucken muss. Das ist Gift für eine Beziehung. Scheiße runterschlucken, weil irgendwann hat man nur noch Scheiße im Magen und alles riecht nach Scheiße. Nein, aber es ist der größte Tod und Gift für eine Beziehung ist, runterzuschlucken, wie es einem wirklich geht mit den Dingen, ob es einem gut geht oder nicht so gut geht. Also das ist das, was einen wirklich verbindet, die Gefühle, die man zueinander hat. Und wenn es einem nicht gut geht, ist derjenige in der Verantwortung, das zu sagen und wie es einem damit geht. Und der andere ist auch in der Verantwortung, das zu hören und auch mal zu erfragen und dafür offen zu sein, finde ich, in einer guten Freundschaft.
Ja, und das Paradoxe ist hier nur für mich, dass ich das auch nicht verstanden habe, weil ich ja gehört habe, ich muss mich jetzt auf meinen Prozess konzentrieren und das kann ich auch nur ehrlich so sagen, das ist jetzt auch keine Ausrede und ich das für mich so interpretiert habe, okay, er will seine Ruhe haben.
Ja.
Und ich habe dann natürlich auf dem Weg dann irgendwie die Distanz schon auch gespürt und dachte mir, okay, aber das ist alles noch in dem Rahmen, ich will meine Ruhe haben. Ich habe das alles interpretiert mit, ich muss hier meinen eigenen Weg jetzt durchkämpfen, ich muss mich jetzt hier alleine durchkämpfen, das ist so krass, ich habe ja gehört, das ist so anstrengend, das ist so krass viel und ich habe ja dein Leid auch gespürt. Aber dachte, ja, okay, aber die Aussage war, ich muss jetzt hier meine Ruhe haben. Und ich habe nicht verstanden, dass es da vielleicht auch mehr gebraucht hat, aber das hatten wir letztes Mal schon besprochen. Die dritte Folge über...
Es nimmt hier gerade einen ganz anderen Geschmack an, dieser lockere, leichte Podcast, der es einst war. Ich glaube, es ist gerade wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, das zu klären und in jedem Fall einfach da durchzugehen. Und egal, wo wir am Ende rauskommen, ist auf jeden Fall wichtig, da durchzugehen. Weil ich glaube, das ist wichtig für meine Entwicklung, für deine Entwicklung, für unsere Entwicklung, egal wo es hingeht.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.